Ich hoffe, dass es euch gut geht heute Morgen und alles bisher, was wir so gesehen und erlebt haben, ungefähr den Erwartungen entsprach, die ihr hattet. Also Gesichter, die ihr kennt, Musik, die euch vertraut ist, Begrüßung an der Tür mit Menschen, die freundlich sind, das blaue Liederbuch, das wir in die Hand gedrückt bekommen, der Wochenzettel. Bei einem Besuch im Tempel, wo Menschen viele Wege auf sich genommen hatten, lange Zeit schon unterwegs waren und sich dann aufmachten, endlich einmal im Jahr oder im Vierteljahr oder einmal im Monat zum Tempel zu kommen, oder wenn man auch sich wöchentlich aufmachte, weil man in Jerusalem lebte, bei einem Tempelbesuch, um den es heute geht, war das seinerzeit nicht so. Wir haben heute miteinander vor, gemeinsam einmal hineinzulesen in den Jeremia. Wir haben ja gesagt, wir haben in diesem Sommer, oder ich habe gesagt, machen wir mal Jeremia. Und ich finde den total spannend. Das sagt man immer so, wenn man was gut findet. Aber ich merke, dass mich die Predigt unheimlich fordert. Den Jeremia zu lesen, ich habe ein Spezialverhältnis zu ihm, das ist nicht leicht. Und wir werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auch noch mal so ein bisschen mitbekommen, dass er es auch nicht leicht hatte. Und eine relativ typische Situation seines Lebens haben wir heute. Jeremia 26, ich lese uns mal den Text aus nach der Einheitsübersetzung. Im Anfang der Regierung Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging vom Herrn dieses Wort an mich. So spricht der Herr, stell dich in den Vorhof des Hauses des Herrn und sag zu den Leuten, die aus allen Städten Judas kommen, um im Haus des Herrn anzubeten, alles, was ich dir ihnen zu verkündigen aufgetragen habe. Kein Wort sollst du weglassen. Vielleicht hören sie und kehren um. Also ich nochmal als Hinweis, ich gebe mal so ganz kleine Lesehilfen, schon nur beim Lesen. Ja, mal gucken, ob das klappt mit dem Ping. Genau, dieses Wort ist entscheidend, ein ganz wichtiges Wort. Ja, vielleicht, sagt Gott, vielleicht hören sie und kehren um. Jeder von seinem bösen Weg, sodass mich das Unheil reut, dass ich ihnen wegen ihrer schlechten Taten zugedacht habe. Sag also zu ihnen, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mein Wort hört und meiner Weisung nicht folgt, die ich euch gegeben habe, wenn ihr nicht auf die Worte meiner Knechte der Propheten hört, die ich immer wieder zu euch sende, obwohl ihr nicht hört, dann verfahre ich mit diesem Haus wie mit Schilo und mache diese Stadt zu einem Fluch bei allen Völkern der Erde. Die Priester, die Propheten und das ganze Volk hörten, wie Jeremia diese Worte vor dem Haus des Herrn vortrug, also im Vorhof des Tempels. Als Jeremia alles gesagt hatte, was er im Auftrag des Herrn vor dem ganzen Volk zu verkünden hatte, ergriffen ihn die Priester, die Propheten und alles Volk und schrien, jetzt musst du sterben. Warum weissagst du im Namen des Herrn, wie Schilo wird dieses Haus es gehen und diese Stadt wird verwüstet und entvölkert werden? Das ganze Volk rottete sich zusammen beim Haus des Herrn um Jeremia zusammen. Und als die Beamten Judas von diesen Vorgängen hörten, gingen sie vom Königspalast zum Haus des Herrn hinauf, setzten sich am Eingang des neuen Tempeltores nieder. Die Priester und die Propheten sagten zu den Beamten und zum ganzen Volk, dieser Mann hat den Tod verdient, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt. Jeremia aber erwiderte allen Beamten und dem ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, damit ich als Prophet gegen dieses Haus und diese Stadt alle Worte verkünde, die ihr gehört habt. Nun also, bessert euer Verhalten und euer Tun und hört auf die Stimme des Herrn eures Gottes. Dann wird den Herrn das Unheil reuen, das er euch angedroht hat. Ich selbst bin in eurer Hand. Macht mit mir, was ihr für gut und recht haltet. Aber das sollt ihr wissen. Wenn ihr mich tötet, bringt ihr unschuldiges Blut über euch, über diese Stadt und ihre Einwohner. Denn der Herr hat mich wirklich zu euch gesandt, damit ich euch alle diese Worte in die Ohren rufe. Da sagten die Beamten und das ganze Volk zu den Priestern und Propheten, dieser Mann hat den Tod nicht verdient, denn er hat zu uns im Namen des Herrn, unseres Gottes, geredet. Und einige von den Ältesten des Landes standen auf und sagten zu der ganzen Volksversammlung, Micha von Moreshet, der zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, als Prophet wirkte, hat zum ganzen Volk gesagt, so spricht der Herr der Heere, Zion wird umgepflügt zu Ackerland, Jerusalem wird zum Trümmerhaufen, der Tempelberg zu überwucherten Höhen. Haben ihn etwa Hiskia, der König von Juda und ganz Juda deshalb hingerichtet? Hat er nicht Gott gefürchtet und den Zorn des Herrn besänftigt, sodass den Herrn das Unheil reute, das er ihn angedroht hatte? Und wir sollten ein so großes Unrecht zu unserem eigenen Schaden tun? Ahirakam jedoch, der Sohn Schaffans, beschützte Jeremia, sodass man ihn nicht dem Volk auslieferte, das ihn töten wollte. Was für eine Geschichte. Gehen wir es einmal durch. Unser Text, den wir hier haben, ergliedert sich wie schon andere Texte auch in vier Abschnitte. Die will ich uns geschwind überschreiben und damit uns durchgehen. Erster Abschnitt ist Auftrag und Botschaft Jeremias. Dann haben wir den Aufruhr und die Ergreifung, Anklage und Verteidigung und schließlich Freispruch und Schutz. Das, was Jeremia tut, stand von Anfang an unter einer besonderen Beauftragung Gottes. Sowohl sein ganzes Leben als Prophet, aber hier noch einmal in besonderer Weise, wir werden das gleich noch einmal sehen, wenn ihr dann noch mal hineinlest nachher in die ersten Verse, es steht an zwei Stellen, zweimal hintereinander, so sollst du reden, was der Herr dir gesagt hat, das ist das Wort des Herrn, das er dir gegeben hat. Also Gott macht ganz massiv deutlich, das, was ich dir auftrage, ist mein Wort an dich für dieses Volk. Und wenn ihr einmal schaut, ich habe beschrieben, dass es auch um Kapitel 7 geht. Ja? Und ich hatte am Anfang vor zwei Wochen mal gesagt, so, die Prophetenbücher sind nicht so chronologisch geschrieben, wie wir das immer gerne hätten. Wir haben also in Kapitel 7, hier ist nur Bezug drauf genommen, in Kapitel 7 selbst lesen wir sozusagen die ganze Predigt des Propheten Jeremia. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, stell dich in das Tor des Hauses des Herrn. Dort ruft dieses Wort aus und sagt, hört das Wort des Herrn. Ja, ihr seht diese Doppelung. Hier oben das Wort des Herrn erging an Jeremia und hier noch einmal, du sollst sagen, hört das Wort des Herrn. Ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um dem Herrn zu huldigen. Gott hat also Jeremia beauftragt, zu einer Zeit in den Tempel zu gehen, als viele Menschen aus dem Umland Judäas auch zum Gottesdienst kamen. Es war also nicht sozusagen die Bibelstunde, wo nur die Treuesten der Treuen kommen, sondern das war so die Heerschau aller Heiligen, ja, aller Gläubigen, aller Menschen, die zum Volk, sie wollten alle zum Gottesdienst, sie wollten alle zum Tempel. Und in dieser Zeit sollte er sich auf den Vorplatz stellen, also wo richtig Betrieb war. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Bessert euer Verhalten und euer Tun, dann will ich bei euch wohnen, hier an diesem Ort. Ich beachte nochmal, Hinweis auch an der Stelle nochmal klein für euch. Hier bessert euer Verhalten und euer Tun, nicht als Folge der Zuwendung Gottes. Herr, lass mich meinen Nachbarn lieben. Wenn ich ihn nicht liebe, bist du mir was schuldig geblieben. So denken wir ja manchmal heimlich. Sondern hier die Umkehrung, hier also der Hinweis, zuerst will ich sehen, dass du deinen Nachbarn liebst. Zuerst will ich sehen, dass du umkehrst. Zuerst will ich sehen, dass du Buße tust. Zuerst will ich sehen, dass du dein Verhalten, dein Tun veränderst. Dann werde ich wieder mich in deiner Nähe aufhalten. Also so die Aufforderung Gottes an sein Volk. Vertraut nicht auf die trügerischen Worte, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Es war die Prophetie, die man seit Sanherib aus den Tagen Hiskias hatte. Gott hatte dieses Haus bewahrt und nun war man der Meinung, so wie Gott das Haus und den Tempel und die Stadt bewahrt hat vor dem König und vor dem Krieg, so wird er es weiter tun. Gott ist hier, hier ist der Berg Zion, hier ist der Berg Gottes, hier ist das Heiligtum, hier ist Gott gegenwärtig. Hier sind wir in Sicherheit, hier kann uns nichts passieren. Und Gott sagt, ist nicht. Vertraut nicht auf die trügerischen Worte, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Denn nur wenn ihr euer Verhalten und euer Tun von Grund auf bessert, wenn ihr gerecht entscheidet im Rechtsstreit, wenn ihr die Fremden, die Waisen und die Witwen nicht unterdrückt, unschuldiges Blut an diesem Ort nicht vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft, zu eurem eigenen Schaden, dann will ich bei euch wohnen, hier an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe für ewige Zeiten. Freilich, ihr vertraut auf die trügerischen Worte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, morden, die Ehe brechen, falsch schwören, den Baal opfern, anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dabei kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind geborgen, um dann weiter eure Gräuel zu betreiben. Ist denn in euren Augen dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden? Gut, dann betrachte ich es auch so, Spruch des Herrn. Geht doch zu meiner Stätte nach Schilo, in Schilo, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und schaut, was ich dieser Stätte angetan habe, wegen des Bösen, das mein Volk Israel verübt hat. Nun denn, ihr habt genau das Gleiche getan, Spruch des Herrn. Als ich immer wieder zu euch redete, habt ihr nicht gehört. Als ich euch rief, habt ihr nicht geantwortet. Deshalb werde ich dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und auf das ihr euch verlasst, und mit der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, so verfahren, wie ich mit Schilo verfuhr. Verstoßen werde ich euch von meinem Angesicht, wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verstoßen habe. Gehen wir es einmal durch. Das war die Predigt. Und jetzt stellt euch mal vor, ich nehme euch mal gleich mit, stellt euch vor, ihr kommt zum Gottesdienst und dann steht jemand am Eingang und redet in dieser Weise. Wir sind ja oft so weit weg von diesen Texten. Das war damals, andere Kultur, anderes Land, andere Zeit. Und wir meinen, wir sind damit fein raus aus dem Schneider. Und vielleicht sitzen wir genauso tief in der Tinte drin, wie damals das Volk Israel auch. Gehen wir einmal die Beobachtung zu unserem Text miteinander an. Gott beauftragt seinen Boten, genau das zu sagen, was ihm aufgetragen worden ist von Gott. Und dahinter steckt der Gedanke, wer den Boten ablehnt, lehnt Gott selbst ab. Wir kennen das aus dem Neuen Testament. Ich hoffe, ihr erinnert euch diese Stelle, wo Jesus auch einmal sagt, wer euch hört, hört Gott. Ja? Wir sind beauftragt, auch als Boten Gottes in dieser Welt unterwegs zu sein und die Botschaft weiterzugeben vom Evangelium. Lasst euch versöhnen mit Gott, schreibt Paulus. Wer den Boten ablehnt, lehnt Gott selbst ab. Aber in unserem Text, in den ersten Versen, Kapitel 26, baut Gott in seine Botschaft die Möglichkeit der Ablehnung gleichsam mit ein. Vielleicht hören sie. Vielleicht lassen sie sich ihre Wege gereuen. Ich habe ja schon so oft zu ihnen geredet und sie haben nicht gehört. Ich habe ihnen so oft gesagt, kommt zurück, und sie haben nicht gehört. Gott zählt es auf. Gott beschreibt das so eindrücklich. Aber er sagt es noch einmal. Er sagt noch einmal dem Jeremia, sag es noch mal, damit es gesagt ist und damit nicht gesagt werden könnte, ich hätte sie nicht gewarnt. Das Angebot der Umkehr und der Einladung zur Umkehr gilt. Das wird noch einmal unterstrichen. Aber es wird auch aufgezeigt, wer nicht hört, wer diese Einladung ablehnt, wer sich nicht rufen lässt, wer sein Tun nicht verändert, wer nicht umkehrt, dem gilt das angedrohte Strafgericht unausweichlich. Die Ablehnung der Einladung zur Umkehr zieht irgendwann das Strafgericht Gottes unweigerlich nach sich. Wir halten uns oft an diesem Satz auf und fragen, ja, wie passt das zusammen, dieser Gott der Liebe, der Sanftheit und dann Gericht? Wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass wenn wir einmal vor Gott stehen werden, wir Rechenschaft abgeben müssen über unserem Leben. Paulus schreibt, wir werden in unterschiedlicher Weise gerettet. wie durch Feuer hindurch. Manche Ausleger haben das mal so formuliert, es wird im Himmel nach verbrannten Haaren riechen. Wie durch Feuer hindurch, da sind wir geflammt. Das riecht nicht gut, so gerade eben. Andere werden ihren Lohn empfangen, Gold. Andere Stein, manche vielleicht nur Stroh, dann verbrennt's. Wir werden vor Gott Rechenschaft abgeben müssen, es wird ein Preisgericht geben. Gott wird uns sozusagen vor sich stellen und wird unser Leben anschauen. Und er wird es bewerten und er wird ein Urteil haben. Das Momentum des Gerichts ist auch in unserem christlichen Glaube, wenngleich es ein Gericht vor Gott am Ende der Zeit ist und wir im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus unterwegs sind. Dennoch gilt dieses Gericht am Ende der Zeit und Gott ruft und lädt uns ein und mahnt uns gleichermaßen umzukehren, einzuschwingen in den Weg der Nachfolge, in und bei seinem Wort zu bleiben. Das hat er auch mit seinem Volk getan. Der Ablehnung oder sagen wir so, das Strafgericht, das Gott ankündigt, ist nicht ohne Vorankündigung. Es ist nicht ohne Warnung. Gott hat in vielfältigster Weise gewarnt und eingeladen, umzukehren. Und die Botschaft des Jeremia macht das noch einmal deutlich. Er sagt in ausdrücklicher Weise, so hat Gott mich zu euch geschickt, ich soll euch einladen zur Umkehr, bessert euer Tun, bessert euer Verhalten, sonst kommt das Gericht. Auf diese Rede des Jeremia im Vorhof des Tempels entsteht Tumult durch die Priester und andere Propheten. Auslöser dafür ist die Vorhersage der totalen Zerstörung des Tempels. Nämlich Jeremia hat ein Dogma angetastet. Jeremia hat sich erdreistet zu behaupten, diese heilige Stadt, der Ort der Gegenwart Gottes, wird nicht unzerstörbar bleiben. Gott kann seinen Tempel, das Allerheiligste, Gott kann diese Stadt preisgeben. Er ist so, wir würden vielleicht sagen, so wütend, so sauer auf den Weg seines Volkes, dass er sagt, ich muss und will hier nicht länger bleiben, wenn ihr nicht in meinen Wegen wandelt. Und Jeremia sagt das. Jeremia greift das auf und sagt, Leute, verlasst euch nicht in falscher Sicherheit auf die Zusage, dass Gott hier gegenwärtig ist und ewig bleibt. Und nur weil ihr hier seid, passiert euch nichts. Ihr könnt nicht tun und lassen, was ihr wollt, so wie wir es beschrieben hatten in der Predigt, Kapitel 7. Ihr tut alles Mögliche, ihr geht euren eigenen Wegen nach, ihr habt andere Götter, ihr lügt, ihr betrügt, ihr nehmt. Also alles, was das Volk Israel im Norden, die Stämme Israels im Norden gemacht haben, tut ihr auch. Und Gott hat dort damals Schilo, die Stätte, wo gebetet wurde, wo die Bundeslade stand, er hat sie zur Ruine gemacht. Seit Jahrhunderten ist diese Ruine eine Mahnung sozusagen, dass Gott dieses Heiligtum preisgab der Verwüstung. Seit der wunderbaren Rettung Jerusalems vor dem assyrischen Heer des Königs Sanherib im Jahre 701 vor Christus durch den Engel Gottes galt der Tempel und die Stadt als geschützt und uneinnehmbar. Darauf hat man sich verlassen. Dass Gott seinen heiligen Berg, den Tempel, preisgeben würde, galt als unvorstellbar. Und das zu behaupten und als Mahnung sozusagen in dem Gottesdienstraum des Tempels zu rufen, ist Gotteslästerung und verdient den Tod. Deshalb haben sich die Leute damals aufgeregt und wollten ihn nun vor den Kali schleppen. Der Tumult im Tempel ruft nun die politische Führung in Jerusalem auf den Plan und ein Verfahren gegen Jeremia wird unverzüglich in Gang gesetzt. Man kommt also rauf, setzt sich in das Tor, hält ein Gerichtsverfahren, in dem dann beschlossen werden sollte, weil die Anklage war ja so, er ist des Todes, er hat gesagt, dieser Platz wird vernichtet, Gott gibt sein Heiligtum preis. Und dann verteidigt sich Jeremia. Jeremia beruft sich auf die göttliche Beauftragung und wiederholt die Einladung zur Umkehr. Und er warnt noch einmal seine Widersacher und Richter vor der Blutschuld, sollten sie ihn, den unschuldigen Propheten, sozusagen umbringen. Es passiert genau in dieser Situation, dass die Stimmung kippt. Einige Leute in diesen wunderbaren Verfahren machen sich für Jeremia stark. Jeremia wird freigesprochen, weil einige Oberen sich an den Propheten Micha und eine ähnliche Botschaft erinnerten. Und jetzt kommt eigentlich, das ist so versteckt im Text, eine unglaubliche Dramatik zugange. Nämlich, König Hiskia tötete damals den Propheten nicht, sondern kehrte um. Er suchte Gottes Angesicht und bat Gott um Gnade. Sie suchten und flehten von Gottes Angesicht Hilfe und Stärke und Beistand in der kriegerischen Situation, als Sanherib mit seinem riesigen Heer Jerusalem belagerte. Sie suchten den Herrn und sie flehten zu ihm. Und das Interessante ist, dass sie sogar berichten können, die Oberen, dass der Herr sich des angekündigten Unheils gereuen ließ. Sie erzählen davon, damals hat es geklappt. Sie sind umgekehrt, sie haben Buße getan und stellt euch vor, Gottes Engel hat gehandelt, hat das Heer geschlagen, Sanherib ist abgezogen und die Stadt ist auf wunderbare Weise von Gott gerettet worden. Das hat funktioniert, das Ding mit der Umkehr, zu Gott zurückzukommen, hat geklappt. Gott hat das Unheil zurückgehalten und hat sich wieder neu seinem Volk zugewendet. Sie haben es erlebt. Und obwohl die Gnadenerfahrung der Umkehr bekannt war, lernten sie zur Zeit Jeremias nichts davon. Sie blieben verhärtet. Sie kehrten nicht um. Wer dann die Geschichte weiter verfolgt, wird entdecken, dass an dieser Stelle dann auch das Volk Israel sozusagen erleben musste, wie Gott Jerusalem preisgab. Wir erinnern uns, letzten Sonntag, Johannes 3, Vers 18. Wer an Jesus, Gottes Sohn, glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Das Gericht Gottes kommt dann, wenn wir uns weigern, sozusagen umzukehren. Das ist nicht, wir würden sagen, eine extra Strafe von Gott, sondern wir können es uns so erklären, es ist, weil wir den Wagen nicht in die andere Richtung lenken, so wie beim Navigationsgerät, wenn wir im Verkehr sind. Bitte wenden, wenn wir uns verfahren haben. Bitte drehen Sie um. Bitte wenden Sie. Bitte drehen Sie um. Wie oft sagt uns eine Stimme im Navigationsgerät so etwas? Und wenn wir weiterfahren, irgendwann gibt sie auf und wir haben uns total verfahren. Aber wenn wir umkehren, kriegen wir wieder sozusagen Anweisungen für den richtigen Weg und finden auch wieder in die richtige Spur. Wenn wir nicht umkehren, wenn wir uns nicht rufen lassen von Gott, werden wir sozusagen in das Gericht hineinlaufen und das Gericht ist wie ein unauslöschliches Feuer, das brennt. Wie würde es uns eigentlich ergehen in einer vergleichbaren Situation? Wie wäre es für uns sozusagen? Welche Reaktion passt am ehesten zu mir, bezieht sich darauf, dass einige Besucher des Tempelberges einmal erzählen, wie sie das erlebt haben. Ich fasse mal so kurz zusammen. Da ist der ganz normale Besucher, der sagt, ich komme jetzt extra aus Judäa hier hoch. Ich habe mich auf den Gottesdienst gefreut. Ich habe mich schick gemacht. Ich habe mich gefreut auf feierliche Opferritus. Habe mich gefreut auf dieses ganze Ambiente im Vorhof. Habe ich kein Recht auf einen normalen, guten Gottesdienst, auf den ich mich freue? Wieso steht jetzt plötzlich dieser Mensch da und geifert mit seiner Stimme und schreit dort rum, wir sollen Buße tun und er will das Haus des Herrn, das soll jetzt zerstört werden. Was soll denn das? Ich zahle auch meine Tempelsteuer. Kann man hier nicht mal ein paar Ordnungshüter einsetzen, die solche Leute einfangen und ihnen das Reden hier verbieten? Es muss doch möglich sein, dass man einen normalen Gottesdienst feiert. Ein Reicher, der hochkommt, sagt, ich komme ein-, zweimal vielleicht im Jahr in Gottesdienst, ansonsten lassen das meine Geschäfte nicht zu, weil ich muss mich um meine Leute kümmern. Ich habe nichts dagegen, dass auch die Stimme erhoben wird für Witwen und Waisen, aber mal ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht im Grunde genommen arbeitsscheues Gesindel ist. Mal ganz ehrlich, wer jedes Jahr eine Fehlernte hat, hat wahrscheinlich keine Ahnung vom Ackerbau, oder? Und jetzt ist ja einer und schreit rum, wir sollen uns Rücksicht nehmen auf die Witwen, auf die Armen, auf die Obdachlosen, vielleicht auch noch auf die Flüchtlinge. Also bitte, ich muss ja auch für mein Geld arbeiten, sollen sie doch auch arbeiten. Und dann ist da vielleicht eine Witwe, die bettelt, die stehen bleibt und die zuhört und dann vielleicht sagt, ich kann mich nicht erinnern, dass in dieser Stadt und an diesem Ort irgendjemand einmal für uns Ausgestoßene und Ausgegrenzte, für uns Witwen und Waisen, für uns Obdachlose, die wir auf der Straße leben, irgendwie mal eingesetzt hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer mal gerufen hat, den anderen gesunden Besuchern des Gottesdienstes, sie sollen hingucken und auch uns sehen und sollen sich um uns kümmern und sollen dafür sorgen, dass wir versorgt sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemand mal gemacht hat. Und vielleicht ist da so ein junger Gottesdienstbesucher, der sagt, endlich ist mal was los in dem alten Laden. Endlich mal nicht immer dasselbe, tara, trara, bla bla. Da passiert mal endlich was. Da stellt er sich vielleicht an eine Ecke hin und sagt, ah, schauen wir mal, was passiert. Da hinten kommt schon Tumult, da kommen die ersten Priester. Jetzt geht's ab, jetzt passiert was. Da geht gleich richtig die Musik los. Oh, 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 oh. Da nimmt er aber den Mund sehr voll, der Prophet. Von wegen hier mit Shiloh, das lässt sich keiner gerne sagen, dass dieser Tempel mal zur Ruine werden wird. Da hat er aber jetzt richtig voll das Fettnäpfchen angesurft, mein lieber Herr Gesangverein. Und der Tempel soll zerstört worden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoffentlich überlebt er den Tag. Aber, sagt er, am Ende vielleicht, was soll's? Jetzt ändert sich's. Es geht gut aus. Der wird freigesprochen. Ja, ja, gut. Beruhigt sich wieder alles. Wer wird sich morgen noch erinnern, was er heute gesagt hat? Heute Abend ist alles vergessen. Die Leute, die hier waren, werden sich vielleicht an den Tumult erinnern, aber die Botschaft? Und Jeremia selbst hat vielleicht gesagt, Herr, ganz ehrlich, langsam habe ich die Schnauze voll. Dauernd muss ich Unheil predigen. Und es tritt ja zurzeit noch nicht ein. Mir glaubt keiner. Man verfolgt mich. Man setzt mir übel zu. Man verleumdet mich. Warum muss ich eigentlich immer nur Unheil predigen, auf das keiner hört? Und warum muss ich Umkehr predigen, wenn keiner umkehrt? Warum bin ich so einsam und warum bin ich so allein? Wir werden noch einmal uns den sogenannten persönlichen Seiten und Gebetsstücken im Jeremia widmen, wo er mit Gott hadert und redet über sein Schicksal. Warum habe ich diese Botschaft? Und warum muss ich so sinnlos predigen? Auch wenn deine Einladung Sinn macht, aber es kehrt ja offensichtlich keiner um. Es hört ja keiner zu. Es nimmt ja keiner sich zu Herzen. Sie machen ja alle weiter wie bisher. Der Tempel ist hier, der Tempel ist hier, der Tempel ist hier. Hier ist der Herr. Er war schon bei unseren Vorfahren und er ist auch jetzt so. Wir glauben, wir sind so weit weg davon als Baptistengemeinden, wirklich. Das haben wir immer schon so gemacht. Unter uns ist das nicht üblich. Wir sind Baptistengemeinde, da macht man das so. Und alles, was davon abweicht, kann vielleicht gar nicht vom Herrn sein. Wir wissen es nicht. Welche Reaktion von den skizzierten möglichen Reaktionen passt zu mir, wenn Unvorhergesehenes im Gottesdienst geschieht? Wie reagieren wir, wenn Gott uns sozusagen auf die Füße tritt und wir spüren, da gibt es eine Botschaft, die ist wirklich unbequem gerade? Was würde ich quasi an Jeremias Stelle einmal zu unseren Gottesbesuchern sagen über unsere Gemeinde? Was würde ich gerne mal rufen? Kehrt um! Denn, was würde ich dann sagen? Was wäre mit der Frage, ist jede unbequeme Prophetie echt? Hier könnten wir vielleicht Prophetie in Anführungszeichen setzen, ja? Ist jede unbequeme Rede gleich prophetisch und gleich echt? Ist jede Kritik gleich so, spricht der Herr? Oder ist jede echte Prophetie immer auch unbequem? Jeremia stellt seine Botschaft in den Vorhof und predigt unbequeme Themen. Konkret die Vielgötterei, die vielen anderen Heiligtümer, die sozusagen bedient werden, wo man vorbeigeht. Welche unbequemen Wahrheiten sind bei uns dran? Wir sagen das ja so. Lass mal dran. Welche sind es? Ist auswendig Gelerntes, so macht man das, das ist die Regel, so verhalten wir uns. Ist das wichtiger als inwendig Gelebtes? Was lebe ich in meinem geistlichen Leben? Ist Materielles bedeutender als Geistliches? Ich habe es erlebt in einer Gemeinde, in der ich Pastor war, dass mein Gehalt von 3 Gemeinden, das war damals weitaus weniger als was ich heute habe, also weitaus weniger, dass 3 Gemeinden sich Mühe machten, dieses Gehalt zusammen aufzubringen. Und als wir dann als Gemeinde gewachsen waren, über 100, habe ich einmal im Vorstand gesagt, eigentlich wäre es doch dran, dass wir nun sozusagen auch als Gemeinde, so als Ausdruck unserer eigenen geistlichen Entwicklung und als Dank für das, was Gott unter uns getan hat, dass wir so gemeinsam uns anstrengen, unseren Haushalt zusammenzubekommen und zu tragen. Und da wurde mir gesagt, warum, wenn andere mithelfen zu bezahlen, müssen wir uns nicht anstrengen. Als wir das Gemeindehaus gebaut hatten, war es so, bis zu dem Zeitpunkt war immer Schmalhans Küchenmeister im Budget, im Haushalt. Aber als man das Haus baute, das eigene Haus mit Stein, war schlagartig jeden Monat 2000 Mark mehr da. Als es um Steine ging, nicht um Geistliches. Als es um die Mauer ging, nicht um Menschen. Wir denken, wir sind so weit weg davon, aber manchmal hat das ganz nur ein klein wenig einen anderen Charakter und wir sind so nah dabei. Wie sieht fromme Selbstsicherheit unter uns Christen oder unter uns Baptisten aus? Sagen wir auch, wie vorhin angedeutet, hier ist der Tempel, hier ist der Tempel, hier ist Onken, Köbner, Lehmann. Das ist unser baptistisches Liederbuch. Das sind nicht diese modernen Plastiklieder, das ist richtig alte Glaubensstimme. Das Herz ist der Sitz des menschlichen Denkens und Handelns. Ein beschnittenes Herz sucht nach Gott, dem Herrn. Es denkt und will und plant, was Gott geboten hat. Ich erinnere uns, das ist eine Folie, die ich schon mal aufgelegt hatte. Und die Frage für mich, und damit will ich dann zum Ende mich einschwingen, ist, wie kann Umkehr für mich persönlich Gestalt gewinnen? Wenn ich mich an dieses Thema heranwage, wo und wie kann für mich wirklich sichtbar Umkehr und Orientierung, Neuorientierung aussehen? Wir haben das vorhin gesungen. Ich brauche nur dich alleine. Wir drücken in unseren Ledern die Sehnsucht nach Gott aus. Wie gestaltet sich es im Vollzug? Gott sagt, ich bin dir nahe und ich will dir nahe sein. Ich will in dein Herz kommen. Ich will ganz bei dir sein. Vielleicht würde er sagen, wenn du anfängst zu tun, worum du mich bittest. Wenn dein Verhalten einschwingt in das, was du sagst. Und dann völlig ungewohnt für uns in der heutigen Zeit, das weiß ich, aber ich denke, ich frage erst einmal ganz weit von vorne weg. Ich weiß, dass diese Predigt heute nicht unbedingt alles erneuert. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, es ist mal hilfreich, vielleicht wieder zu denken. Kann es sein, dass wir nur noch individualistisch denken, nur noch ich und mein Herr Jesus? Kann es nicht auch sein, dass Gott einmal eine Vision für uns als Gemeinde hat? Wie könnte eine Umkehr für uns als Gruppe, da muss ein N weg, als Gruppe, als Gemeinde aussehen? Wie kann das sein? Was könnte eine Umkehr sein? Wo müssten wir als ganze Gemeinde umkehren? Da denken wir, eine ganze Gemeinde, ich habe damit nichts zu tun. Da kriegt man aber ganz schnell mit, ja, ich bin ja nur Gast auf Erden oder Gast in der Gemeinde, mich betrifft es nicht. Wenn man im Teamsport unterwegs ist, weiß man, man gewinnt miteinander oder man verliert miteinander. Die Stürmer können sich angestrengt haben wie Bolle. Wenn hinten die Abwehr wie eine offene Schießbude agiert, gewinnen wir das Ding nicht. Und alle haben verloren, ob die sich nun vorne, da kann der Sturm vorne nicht sagen, ja, wir haben eigentlich gewonnen, weil wir haben uns so angestrengt. Hinten sind ja die Tore gefallen. Nein, man hat als Mannschaft verloren. Im Neuen Testament ist es auch nochmal in der Offenbarung aufgegriffen, nämlich welches Sendschreiben würde Gott an unsere Gemeinde heute schicken? Da schreibt Gott ganzen Gemeinden. Und da waren auch fromme, aufrechte und auch Leute mit Problemen drin. Und Gott guckt die ganze Gemeinde an und schreibt unterschiedliche Gemeinden an mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen und Problemen. Und die Frage, die sich da im Grunde genommen wirklich darum dreht, ist, wo müssen wir umkehren? Ich will uns einfach mal das Thema Umkehr nahebringen. Die Frage, ob wir das auf dem Schirm haben, dass nur zu leben nach vorne eine Seite der Medaille ist, aber die andere auch ist, wo braucht es Korrektur in meinem bisherigen Denken und Verhalten? Man kann sagen, ich mache ja nichts Böses. Nee, wir bleiben einfach nur stehen. Aber dadurch bewegen wir uns nicht und folgen nicht Jesus und sind nicht mit Gott unterwegs. Ich frage also nicht und sage auch nicht, wir sind böse. Ich sage nur, wo braucht es Korrektur? Wo sind wir vielleicht in eine Haltung gekommen, wo wir merken, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Ja, was will eigentlich, am Anfang des Jahres habe ich das mal gefragt, was will denn Gott für uns? Wir haben ja immer so viele Anliegen an Gott, aber wie ist denn Gottes Sicht von mir? Was möchte denn Gott von mir in Bewegung sehen? Was möchte denn Gott bei mir ansprechen, wenn er mich sieht? Was will er unter uns ansprechen, wenn er zu uns käme? Und wo müssten wir vielleicht an dieser Stelle dann wirklich einmal Themen aufnehmen und darüber nachdenken? Konkreter nächster erster Schritt könnte sein, einfach auch nochmal die Frage, ist das so mein Denken geworden? Herr, wie siehst du mich? Und wie siehst du uns? Wo möchtest du, dass wir umkehren? Wo haben wir uns verlaufen? Wo haben wir uns gewöhnt? Wisst ihr, und dann passiert etwas ganz Spannendes. Wenn wir anfangen, so zu fragen und zu beten, werden wir erstens Teil der Lösung. Und wir werden entdecken, dass Gott unser Herz durchsucht und berührt in Bezug auf Liebe zu dieser Gemeinde und zu den Menschen. Jeremia hat sein Volk geliebt und deswegen hat er so gelitten. Und wer sich hineinstellt in diese Haltung vor Gott, bei Gott, mit Gott zu schauen, was sagst du uns? Wie redest du zu uns? Was möchtest du uns sagen? Wo ist der Punkt, den du unter uns kritisch siehst? Er wird entdecken, dass Gott einen berührt und auch sensibel macht, diese Dinge nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren. Und manches tut weh. Aber das kann uns wieder bewegen in die Gegenwart Gottes, um neu zu rufen, Herr, ich will dir folgen. Ich will bei dir sein. Ich will umkehren. Ich will mich verändern, so dass du mit mir und mit uns unter uns wieder neu die Nummer eins bist. Gott ruft zur Umkehr. Durch den Jeremia sein Volk und heute durch die Worte der Schrift auch uns. Er bringt uns das Thema einfach einmal näher, um zu sagen, kann es auch ein Thema für uns sein? Und wenn ja, wo wäre etwas, wo wir sagen müssen, vielleicht sollten wir da umkehren. Das sind Themen, die sind unangenehm, aber die sind dran. Da kann Gott nicht mit uns zufrieden sein. Ich wünsche uns ein frohes Nachdenken in diesen Tagen bei Sonne und Schönheit der Natur und der wunderbaren Botschaft, dass wir Gott nicht egal sind, sondern er möchte, dass wir gedeihen und blühen. Deswegen lädt er uns ein, neu nach ihm zu fragen und ihn in den Blick zu nehmen, ob wir in der Spur sind. Amen.